Ein herzliches Grüß Gott, liebe Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Ich begrüße Sie zur Sendereihe Credo. Mein Name ist Peter Sonneborn. Ich darf Sie durch die kommende gute Stunde begleiten. Wir sprechen heute Abend wieder einmal, zum fünften Mal bereits, einmal haben wir dann noch vor uns, über die Kindheitsgeschichte Jesu nach dem Evangelisten Matthäus. Das heißt, wir versuchen in dieser Reihe, in dieser sechsteiligen Reihe, das Evangelium, und zwar den Anfang des Evangeliums nach Matthäus, besser zu verstehen. Wir haben dazu einen äußerst kompetenten Referenten bei uns auf Sendung. Es ist Salesianerpater Professor Dr. Michael Krämer, Professor für neutestamentliche Exegese an der Philosophisch-Theologischen Hochschule der Salesianer in Benediktbeuern. Grüß Gott, Herr Professor Krämer.
Grüß Gott.
Schön, dass Sie heute wieder mit uns diesen Weg gehen, möchte ich fast sagen. Wir haben schon viel Spannendes entdeckt. Heute wird es nochmal ganz spannend, so viel darf ich jetzt schon verraten. Aber im Allgemeinen ist es ja etwas Wunderschönes und auch Spannendes, die Heilige Schrift, den Liebesbrief Gottes an uns besser und tiefer verstehen zu lernen. Ja, jetzt darf ich noch einen Co-Referenten begrüßen. Es ist Herr Peter Heindl. Guten Abend, Herr Heindl.
Guten Abend.
Schön, dass Sie uns wieder unterstützen.
Gerne.
Das verlebendigt den Vortrag. Wir werden jetzt gleich, ich verliere gar nicht viel Worte von Ihnen selbst, Herr Professor Krämer, hören, was es in den letzten Sendungen, was Ihr roter Faden war, worauf Sie abgehoben haben, um die Schwierigkeiten und die Schönheiten dieses Textes der Kindheitsgeschichte herauszuarbeiten. Jetzt würde ich sagen, Herr Professor, gehen wir gleich in Medias Res. Beginnen Sie gerne mit Ihrem Vortrag.
Ja, ich grüße herzlichst alle Hörerinnen und Hörer heute. Wir sind beim fünften Vortrag und wir kommen jetzt schon zur Sache, wo es uns einleiten wird oder wenigstens einleiten soll, dass diese Geschichte richtig und leicht zu verstehen ist, nur nicht so an der Oberfläche. Nun ein kurzer Hinweis auf das, was schon gesagt worden ist. Wir beschäftigen uns schon seit 4 Vorträgen in Folge mit dem Problem der Kindheitsgeschichte nach Matthäus. Im ersten Vortrag hörten wir, dass die Epochen der Kindheitsgeschichte von der Urkirche bis in unsere historisch-kritische Zeit mit dieser Kindheitsgeschichte ihre Schwierigkeiten gehabt haben. Am schlimmsten sind sie der heutigen kritischen Exegese. Ihre Ergebnisse sind für das gläubige Verständnis verheerend. Sie kann in den Episoden dieser Kindheitsgeschichte keine geschichtlichen Ereignisse erkennen, sondern nur Literatur, gestaltet vom Evangelist Matthäus aufgrund von wenigen unter den Christen allgemein bekannten Tatsachen. Seine Mutter heißt Maria, sein Vater Josef aus dem Stamme aus der Familie Davids. Er ist in Bethlehem geboren und in Nazareth aufgewachsen. Man gab ihm den Namen auf Befehl Gottes, vermittelt durch einen Engel, den Namen Jesus. Bei dieser literarischen Tätigkeit hatte er als Vorbilder bekannte Geschichten über die Geburt des Mose und aus der Weltliteratur über die Geburt eines großen Königs, der vom herrschenden König als Rivale empfunden wird und den er versucht umzubringen, was ihm aber nicht gelingen wird. Wenn Matthäus, der, wie man annimmt, sein Evangelium erst zwischen den Jahren 70 und 80 nach Christus geschrieben hat, und diese Ereignisse aus der Kindheit Jesu in die Einleitung zu seinem Evangelium aufnimmt, wird die Frage, was er damit bezwecken wollte, äußerst schwierig. Man kann für diese sogenannte Kindheitsgeschichte keine eigenständige Aussageabsicht ausmachen. Sie trägt lediglich zu den theologischen Themen bei, die man als eine Art von Ouvertüre in dieser Einleitung zum Evangelium zu erkennen glaubt. Dazu kommt noch der anscheinend offenkundige Widerspruch zum Glauben der Kirche von der immerwährenden Jungfrauschaft der Mutter Jesu.
Ehner widerspricht diese Auffassung in 3 Punkten der kirchlichen Tradition. Erstens, die Kirche verstand schon immer die Episoden der Kindheitsgeschichte als geschichtliche Ereignisse. Zweitens, nach der ältesten und unwidersprochenen Überlieferung ist das Matthäusevangelium das erste und älteste Evangelium, nicht das von Markus, wie diese Deutung es voraussetzt. Und drittens, man tut sich nach dieser Deutung schwer, den Glauben der Kirche von der immerwährenden Jungfrauschaft der Mutter Jesu zu verteidigen. Schaut man genauer hin, dann wird deutlich, dass diese Schlüsse alle daraus hervorgehen, dass man die Entstehung des Matthäusevangeliums nach der sogenannten Zwei-Quellen-Theorie auslegt.
Im zweiten Vortrag zeigte ich einen Weg auf, diese der kirchlichen Tradition und dem kirchlichen Glauben widersprechende Auffassung zu überwinden. Lässt man nämlich die Behauptung der alten Kirche gelten, dass nicht das Markus-Evangelium, sondern das Matthäus-Evangelium das älteste und erste Evangelium in der Kirche ist, und wendet man auf die Erklärung der Texte des Matthäus-Evangeliums das Grundgesetz jeden menschlichen Redens an, das lautet: Wer redet, spricht nur in eine Situation und nicht in mehrere, die nicht gleichzeitig existieren. Er spricht in die aktuelle Situation, in der er lebt, und spricht zu einem Publikum, das in derselben Situation lebt, und behandelt schließlich Fragen, die in dieser Situation aktuell sind.
Nach diesem Prinzip befragt, erweisen sich die Texte unseres jetzigen Matthäusevangeliums als solche, die in vier unterschiedliche Situationen der wachsenden Urkirche sprechen und Fragen behandeln, die in diesen unterschiedlichen Situationen aktuell sind. Diese vier unterschiedlichen Aktionen sind uns aus dem Gesamt der Texte des Neuen Testamentes eindeutig erkennbar. Nach der Himmelfahrt Jesu leben seine Gläubigen für eine kurze Zeit noch ganz eingebettet in das Judentum, mit der Ausnahme, dass sie an Jesus als den Messias glauben. Sie haben noch die Hoffnung, ganz Israel für Jesus, den Messias, gewinnen zu können. In dieser Situation entsteht das Urevangelium, das die Kirche dem Apostel Matthäus zuschreibt. Anhand dieses Evangeliums glaubte man, die Menschen überzeugen zu können, dass Jesus der Messias ist. Diese Erwartung hat sich aber nicht verwirklicht. Das Judentum blieb auch weiter in großer Mehrheit im Unglauben. Somit entstand eine neue Situation. Man musste sich mit dem Unglauben auseinandersetzen. In dieser Situation werden geeignete Jesus-Worte und Taten zum Zweck der Beweisführung in dieser Auseinandersetzung in das Evangelium aufgenommen. Wegen der hartnäckigen Ablehnung Jesu und der einsetzenden Verfolgung durch die Juden bricht die junge Kirche sehr bald jede direkte Beziehung zum Judentum ab. Aber bald darauf entsteht für sie eine neue Situation. Paulus tritt auf und verkündet das Evangelium frei vom mosaischen Gesetz. Dies führte zu einer langjährigen Auseinandersetzung innerhalb der Kirche. Das Apostelkonzil entschied, dass die Christen aus dem Heidentum nicht auf das mosaische Gesetz verpflichtet sind. Die Christen aus dem Judentum bleiben aber darauf so lange verpflichtet, bis Jesus wiederkommt. Auch in dieser Situation bedient man sich zur Auseinandersetzung geeigneter Jesusworte, die Eingang finden in das Matthäusevangelium. Der deutlichste und auffälligste Text aus dieser Situation ist im Matthäusevangelium Kapitel 5, Vers 17 bis 19 zu finden, der da lautet: Denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz und die Propheten aufzuheben. Ich bin nicht gekommen, um aufzuheben, sondern um zu erfüllen. Amen, das sage ich euch. Bis Himmel und Erde vergehen, wird auch nicht der kleinste Buchstabe des Gesetzes vergehen, bevor nicht alles geschehen ist. Wer auch nur eines von den kleinsten Geboten aufhebt und die Menschen entsprechend lehrt, der wird vom Himmelreich der Kleinste sein. Wer sie aber hält und halten lehrt, der wird groß sein im Himmelreich. Der römisch-jüdische Krieg von 66 bis 70 nach Christus bringt wieder eine neue Situation. Die Heidenchristen sind zu dieser Zeit den Judenchristen zahlenmäßig schon weit überlegen. Zudem sind die Judenchristengemeinden, vor allem die Muttergemeinde von Jerusalem, außerhalb von Palästina zerstreut. Der judenchristliche Einfluss hört auf, maßgebend zu sein. In dieser Situation entscheiden sich die gemäßigten Juden Christen dazu, mit den paulinischen Gemeinden zusammenzugehen. Wir stehen am Beginn der Großkirche aus Heidenchristen und Judenchristen. Auch diese Situation spiegelt eine Reihe von Texten im Matthäusevangelium.
Aus diesem vierstufigen Wachsen des Matthäusevangeliums ist klar, dass es nicht erst in den Jahren zwischen 70 und 80 nach Christus geschrieben wurde und auch nicht, dass er das Markus-Evangelium anhand einer uns nicht mehr erhaltenen Quelle von Jesusworten überarbeitet und ergänzt hat. Nach dem genannten Grundgesetz des menschlichen Redens kann die Kindheitsgeschichte, die in die Polemik mit den Juden in der Frage der Messianität Jesu spricht, nicht erst nach dem Jahre 70 entstanden sein, als das Christentum sich in dieser Frage schon längst nicht mehr mit den Juden streitet, sondern muss der Situation der zweiten Phase zugeordnet werden. Wenn dem so ist, dann ist sie auch nicht in Griechisch geschrieben worden, wie die Zwei-Quellentheorie annimmt, sondern höchstwahrscheinlich in Aramäisch. Im dritten Vortrag machte ich auf die vielen Ungereimtheiten im Text aufmerksam, wenn man ihn unter der Voraussetzung der Verdachtshypothese liest. Das heißt, dass Josef von der Geistwirkung der Schwangerschaft seiner Braut nichts wusste und den Verdacht auf einen Ehebruch schöpfte. Er wollte die Ehe mit ihr auflösen. Doch noch bevor er diesen Entschluss durchführte, wurde er durch einen Engel über den wahren Sachverhalt aufgeklärt und aufgefordert, Maria als seine Frau zu sich zu nehmen.
Im vierten Vortrag, ausgehend von der Tatsache, dass der Text ursprünglich auf Aramäisch geschrieben gewesen sei, zeigte Pater Gremmer auf, dass die Worte des Engels an Josef nicht nur als eine Aufklärung, woher das Kind seiner Verlobten kommt, gelesen werden können, sondern mit gleichem Recht auch als Zerstreuung seiner Furcht, mit Maria als Frau zusammenzuleben, weil das Kind durch den Heiligen Geist gewirkt war. Im Licht dieser Furchthypothese gelesen, lösten sich alle Ungereimtheiten des Textes. Nun bleibt uns zu fragen, wie sich der Text der Ausführung des Auftrags des Engels durch Josef unter den beiden rivalisierenden Hypothesen erschließt. Unsere amtliche Übersetzung liest den Text so: Als Josef erwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm befohlen hatte, und er nahm seine Frau zu sich. Er erkannte sie aber nicht, bis sie ihren Sohn gebar. Und er gab ihm den Namen Jesus. Siehe Matthäus Evangelium Kapitel 1, Vers 24 bis 25. Selbst Exegeten tun sich schon schwer, angesichts dieses Textes die Ehe zwischen Josef und Maria nach der Geburt Jesu als jungfräulich zu verteidigen. Das ungezwungene Verständnis der Worte "und er erkannte sie nicht, bis sie ihren Sohn gebar" legt doch nahe, dass die geschichtliche Enthaltsamkeit Josefs sich nur auf die Zeit der Schwangerschaft Marias beschränkt. Diese Auffassung wird dann noch dadurch verstärkt, dass an anderen Stellen in den Evangelien von Brüdern und Schwestern Jesu gesprochen wird. Siehe Matthäus Evangelium Kapitel 13, Vers 55 bis 56 und Markus Kapitel 6, Vers 3. Dem widerspricht aber die älteste Tradition der Kirche und das Dogma von der immerwährenden Jungfrauschaft der Mutter Jesu.
Nun der Text gelesen auf Aramäisch. Die bisher vorgetragene Argumentation lässt die berechtigte Annahme zu, dass der Text ursprünglich nicht griechisch, sondern aramäisch geschrieben gewesen ist. So wollen wir nun sehen, welchen Sinn der Text ergibt, wenn man ihn auf Aramäisch liest. Der Text, übersetzt auf Deutsch, lautet dann so: Als Josef erwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm befohlen hatte. Er nahm seine Frau zu sich, und obwohl er sie nicht erkannt hatte, siehe da, sie gebar ihm einen Sohn, und er gab ihm den Namen Jesus. Plötzlich ergibt sich ein ganz anderer Sinn. vom ehelichen Verhältnis zwischen Josef und Maria nach der Geburt Jesu ist nicht mehr die Rede. Vielmehr wird die erstaunliche Überraschung der jungfräulichen Geburt des Kindes betont. Woher kommt dieser ganz neue und unerwartete Sinn des mittleren Teiles dieser Aussage, die lautet: Und obwohl er sie nicht erkannt hatte, siehe da, sie gebar ihm einen Sohn. Wir begegnen in diesem Satz einer ganz ausgefallenen Eigenart der aramäischen Sprache. Die aramäische Grammatik von Bauer Leander sagt zur Funktion dieses Wörtchens bis das auf Aramäisch Ad-di folgendes. Eine besondere Erwähnung verdient der bei Daniel, im Buch Daniel, mit Ad-di bis das eingeleitete Nominal, weil diese Konjunktion hier ihre subordinierende Bedeutung zum Teil völlig verloren hat und lediglich zum Einführen eines neuen, bedeutungsvollen oder überraschenden Vorgangs dient. Bauer Leander, Grammatik der aramäischen Sprache, Leipzig 1884, Paragraph 69, wer es nachsehen will. Nach dieser aramäischen Sprachbesonderheit ist nicht, er erkannte sie nicht, der Hauptsatz und bis sie ihren Sohn gebar, ein temporal untergeordneter Nebensatz dazu, sondern umgekehrt. Der untergeordnete Nebensatz ist, er erkannte sie nicht. Und der als Überraschung gekennzeichnete Hauptsatz ist, siehe da, sie gebar ihm einen Sohn.
Im Licht dieser Tatsache ist unser Text wörtlich gesehen schon vorerst so zu lesen. Er nahm seine Frau zu sich und er erkannte sie nicht und siehe da, sie gebar ihm einen Sohn. Für eine gute deutsche Übersetzung ist noch zu berücksichtigen, dass die aramäische Sprache die Zuordnung der Nebensätze zum Hauptsatz mit Sprachmitteln nicht so genau bestimmen kann wie unsere Sprache. Die Art der Unterordnung des Nebensatzes muss man aus dem Zusammenhang erfühlen. Es ist so ähnlich wie bei dem lateinischen absoluten Ablativ oder dem griechischen absoluten Genitiv. Da es in der ganzen Erzählung um die Abstammung ging und hier gesagt wird, dass Josef mit Maria keinen Geschlechtsverkehr hatte, er erkannte sie nicht, ist hier eine euphemistische Ausdruckweise für den Geschlechtsverkehr. Vergleiche auch die Antwort Marias an den Engel. Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Wird so die Ursache der Schwangerschaft durch Josef verneint? Daraus ergibt sich dann in diesem Satz eine konsekutive, daraus folgende Zuordnung zum Hauptsatz, sie gebar einen Sohn. Korrekt heißt das dann auf Deutsch, er nahm seine Frau zu sich und obwohl er sie nicht erkannt hatte, siehe da, sie gebar ihm einen Sohn.
Hier scheint von mir eigenmächtig das Wort ihm hinzugefügt zu sein. Dem ist nicht so. Im Zusammenhang mit der Erklärung des Wortes, mit dem der Engel Josef die Furcht nahm, Maria als Frau zu sich zu nehmen, weil sie vom Heiligen Geist empfangen hatte, habe ich im letzten Vortrag erklärt, dass die aramäische Sprache pleonastisch, das heißt überflüssig, auch dort, wo das nicht nötig ist, gerne die besitzanzeigenden Fürwörter gebraucht. Umso mehr ist in einem aramäischen Text, wo die Rede ist von der Abstammung Jesu von Josef, dieses besitzanzeigende Fürwort ihm zu erwarten. Dass dadurch kein Missverständnis entstehen kann, als wäre Josef sein natürlicher Vater, geht ja aus der ganzen Erzählung hervor. Das Schöne, meine Damen und Herren, meine Hörer und Hörerinnen an der ganzen Sache ist, dass Sie mir das Gesagte über diese Besonderheit der aramäischen Sprache nicht nur glauben müssen. Auch ohne Aramäisch zu kennen, können Sie die Richtigkeit des Gesagten nachprüfen. Und das wollen wir im nächsten Ansatz tun. Dazu brauchen wir das Buch Daniel und das Kapitel 7.
Die ersten 7 Kapitel des Buches Daniel sind in Aramäisch geschrieben. Darin finden wir einige Beispiele für diese eben von Pater Grämer genannte Besonderheit der aramäischen Sprache. Da wir die Möglichkeit haben, verschiedene Übersetzungen dieser Beispiele zu lesen, können wir uns davon überzeugen, dass diese Ausdrucksweise bis tatsächlich nicht einen Nebensatz einleitet, sondern die Hauptaussage, bei der man betonen will, dass das Geschehene überraschend, unerwartet kommt. In Daniel 7 wird ein Traum erzählt, in dem Daniel den Verlauf der Weltgeschichte sieht. Zu seiner Überraschung sieht er, wie die damals bekannten Weltreiche in der Gestalt fabelhafter wilder Tiere aus dem aufgewühlten Meer aufsteigen und dann wieder verschwinden. Dann kommt als Überraschung das Gottesreich in der Gestalt eines Menschen mit den Wolken des Himmels. Die Erscheinung und Vernichtung der Weltreiche und das Auftreten des Gottesreiches wird von Daniel im Traum als eine große Überraschung erlebt. Sechsmal wird das überraschende Ereignis mit Siehe da auf Aramäisch Va'aru bzw. mit Va'alu eingeleitet. In drei Fällen drückt er das mit der Einleitung durch Ad di aus, was deutsch bis das heißt. In der gleichen Gestalt der Sätze, die mit Siehe da eingeleitet sind und jener, die mit bis das beginnen, kann man feststellen, dass für ihn beide Ausdrucksweisen dasselbe sagen wollen, nämlich die Überraschung betonen. Das wollen wir nun konkret sehen.
Im Zusammenhang mit dem vierten Tier lesen wir in Daniel Kapitel 7, 8: Ich betrachtete die Hörner, und siehe da, zwischen ihnen wuchs ein kleines anderes Horn empor. Aus allen Übersetzungen dieses Satzes geht klar hervor, dass der Hauptsatz in den Worten liegt, zwischen ihnen wuchs ein anderes kleines Horn empor. Die Überraschung dieses Ereignisses wird mit siehe da, in diesem Fall mit Va'alu, hervorgehoben. Die Jerusalemer Bibel übersetzt zum Beispiel diesen Satz so: Als ich betrachtend bei den Hörnern verweilte, siehe, da wuchs zwischen ihnen ein anderes kleines Horn hervor. Der Nebensatz, ich betrachtete die Hörner, ist als die Angabe der Zeit zu verstehen, wann für den Betrachter das überraschende Ereignis geschehen ist. Diese Ausdrucksweise ist mit unserer gleich. Varu, mit dem dieser Satz jetzt eingeleitet wird, entspricht unserem deutschen Siehe da. Sie bereitet für das Verständnis daher auch für uns keine Schwierigkeiten. In drei ganz gleich gestalteten Sätzen wird das überraschende Moment der Hauptaussage nicht mit Va'aru oder Va'alu eingeleitet, sondern mit Ad-Di. Und diese drei Fälle wollen wir uns jetzt anschauen. Kapitel 7, Vers 4. Wörtlich übersetzt lautet der Text: Das erste glich einem Löwen und hatte Flügel wie ein Adler. Ich schaute, bis ihm die Flügel ausgerissen wurden. Auch hier will nicht gesagt sein, wie lange Daniel zuschaute, sondern auch hier soll das Überraschende betont werden, dass dem Tier die Flügel ausgerissen wurden. Korrekt sollte man auch hier übersetzen: Während ich schaute, siehe, da wurden ihm die Flügel ausgerissen. Die Jerusalemer Bibel betont in ihrer Übersetzung zwar nicht mit siehe da das Überraschende, setzt aber den Satz, der mit bis das eingeleitet wird, als den Hauptsatz. Ich zitiere jetzt: Das erste gleich einem Löwen, hatte aber Flügel wie ein Adler. Während ich es noch betrachtete, wurden ihm die Flügel ausgerissen.
Kapitel 7, Vers 9 wörtlich übersetzt lautet: Ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden und ein Hochbetagter setzte sich. Auch hier will nicht gesagt werden, dass Daniel nur so lange schaute, bis die Throne aufgestellt wurden und der Hochbetagte sich setzte, dann aber nicht mehr. Korrekt wäre demnach zu übersetzen: Während ich noch schaute, siehe da, es wurden Throne aufgestellt und ein Hochbetagter setzte sich. Die Jerusalemer Bibel übersetzt wieder, Zitat: Ich schaute immer noch, da wurden Throne aufgestellt und ein Hochbetagter setzte sich. Auch aus dieser Übersetzung geht hervor, dass das Aufstellen der Throne und das Sich-Niedersetzen des Hochbetagten als überraschende Hauptaussage zu sehen ist.
Im Kapitel 7, Vers 11b, das heißt im zweiten Teil dieses Verses, lesen wir, der aramäische Text jetzt übersetzt wörtlich, ich schaute, bis das Tier getötet war. Auch hier geht es nicht darum, wie lange Daniel schaute, sondern um das Überraschende, das geschah noch während er schaute. Korrekt ist daher zu übersetzen, während ich noch schaute, siehe da, das Tier wurde getötet. Die Jerusalemer Bibel macht aus den beiden aufeinanderfolgenden Sätzen einen Satz und übersetzt so. Ich hatte noch im Ohr den Lärm der vermessenen Reden, die das Horn geführt hatte, und während ich schaute, da wurde das Tier getötet. Auch hier ist klar, dass die Hauptaussage, das Tier wurde getötet, ist und die zeitliche Angabe, während ich schaute, die untergeordnete Nebenaussage. Die meisten älteren Übersetzungen berücksichtigen diese Besonderheit der aramäischen Sprache nicht und übersetzen die Verbindungspartikel im Sinne unserer temporalen Verbindungspartikel bis. Als Beispiel führe ich für alle, statt aller anderen, Meinrad Stenzel in der Batluch-Bibel. Er übersetzt den Text bei Daniel so, Kapitel 7, Vers 4. Ich schaute so lange zu, bis ihm die Flügel ausgerissen wurden. Und Kapitel 7, Vers 9. Ich schaute so lange zu, bis dass man Throne aufstellte und ein Hochbetagter sich setzte. Und Daniel 7, 11. Vor dem Lärmen der großsprecherischen Worte, mit denen das Horn prahlte, schaute ich auf. Ich sah zu und schließlich war das Tier getötet. Nur in diesem letzten Fall übersetzt Stenzel den Satz, der mit ad di bis das eingeleitet ist, als ein Hauptsatz.
Alle diese als Beispiele angeführten Sätze sprechen eine positive Behauptung aus. In unserem Fall in der Kindheitsgeschichte haben wir aber eine negative. Er erkannte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar. Auch für verneinte Aussagen gilt die gleiche Regel. Im Buch Daniel Kapitel 6 Vers 25 haben wir auch dafür ein Beispiel. Nachdem Daniel in der Löwengrube unversehrt blieb, ließ der König ihn herausziehen und seine Ankläger in die Grube werfen. Dabei wird gesagt, sie hatten nicht den Boden der Grube erreicht, bis die Löwen über sie herfielen und all ihre Gebeine zermalmten. Auch hier ist mit bis der Hauptsatz eingeleitet und nicht ein temporaler Nebensatz. Auch dieser Satz darf korrekt so übersetzt werden. Sie hatten noch nicht den Boden der Grube erreicht, siehe da, schon fielen die Löwen über sie her und zermalmten alle ihre Glieder. Ebenso könnte man übersetzen, obwohl sie noch nicht den Boden erreicht haben, siehe da, schon fielen die Löwen über sie her und zermalmten alle ihre Gebeine.
Aber auch im Munde Jesu finden wir ein Beispiel dieser Besonderheit der aramäischen Sprache. Alle kennen das Gleichnis vom Sauerteig. Der lautet im Matthäusevangelium, mit dem Himmelreich ist es wie mit dem Sauerteig, den eine Frau unter einen großen Trog Mehl mischte, bis das Ganze durchsäuert war. Matthäus Kapitel 13, Vers 33. Jesus wollte doch nicht sagen, dass die Frau so lange den Sauerteig unter das Mehl mischte, bis alles durchsäuert war. Jede Frau weiß, dass sie den Sauerteig unter das Mehl mischen und anschließend das Ganze entsprechende Zeit ruhen lassen muss, damit der Sauerteig seine Wirkung entfalten und alles durchsäuern kann. Auch hier will Jesus die überraschende Wirkung des Sauerteiges hervorheben. Eine kleine Menge Sauerteig bringt die überraschende Wirkung zustande, dass ein großer Trog Mehl durchsäuert wird. Auch hier müsste so übersetzt werden. Mit dem Himmelreich ist es wie mit dem Sauerteig, den eine Frau unter einen großen Trog Mehl mischte, und siehe da, das Ganze wurde durchsäuert. Ich glaube, meine Hörerinnen und Hörer, an diesen Beispielen allen verständlich gemacht zu haben, dass der richtige Sinn der Ausführung des Befehles des Engels an Josef so gelesen werden muss. Als Josef erwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm befohlen hatte. Er nahm seine Frau zu sich, und obwohl er mit ihr keinen ehelichen Verkehr hatte, siehe da, sie gebar ihm einen Sohn, und er gab ihm den Namen Jesus. Damit wäre für uns dieser Text, der erklären wollte, wie Jesus zum Stammbaum durch Josef gekommen ist, obwohl er nicht sein natürlicher Vater ist, zufriedenstellend geklärt wäre. Er ist nicht zum Sohn Josef geworden, weil Josef das so wollte, sondern weil Gott ihn dazu berufen und bevollmächtigt hatte. Für die Gegner, gegen die diese Verteidigung argumentiert, im Matthäusevangelium argumentiert, reichte das noch nicht. Dass der Verlauf der Dinge mit der jungfräulichen Geburt und der davidischen Abstammung des Messias so gelaufen ist, wie die Christen das erzählten, dazu bedürfte es in den Augen der Gegner zusätzlich noch des glaubwürdigen Beweises, dass dies tatsächlich nach dem Willen Gottes geschah. Diesen Beweis liefert das Zitat aus dem Propheten Jesaja: Siehe, die Jungfrau wird ein Kind empfangen, einen Sohn wird sie gebären, und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Wie dieses Zitat den gewollten Beweis erbringt, das zu erklären, benötigen wir aber einen weiteren Vortrag. Danke recht schön für das Zuhören, und ich hoffe, dass ich Ihnen eine christliche Freude bereitet haben mit dieser Erklärung, denn es ist nicht so einfach, wenn wir den Text lesen, wie er uns vorgelegt wird.
Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol ist hier mit der Kindheitsgeschichte Jesu nach dem Evangelisten Matthäus. Das ist das Thema in unserer Credo-Sendung. Wir beschäftigen uns also mit der Auslegung der Exegese der Heiligen Schrift. Unser Fachmann zu diesem Thema ist Pater Professor Dr. Michael Krämer, Exeget für das Neue Testament an der Philosophisch-Theologischen Hochschule der Salesianer in Benediktbeuern. Wir haben heute seinen Vortrag gehört, und er hat eine Beweisführung angetreten für die Ausräumung einer Schwierigkeit in dieser Kindheitsgeschichte. Es ging um die Ausführung des Befehls des Engels durch Josef. Ich darf jetzt gleich einen ersten Hörer begrüßen. Es ist Herr Denzel aus Krumbach. Grüß Gott, Herr Denzel.
Ja, grüß Gott. Demel ist mein Name.
Demel, verzeihen Sie bitte.
Herr Professor Krämer, was Sie in den bisherigen Vorträgen entwickelt haben, ist in sich schlüssig und überzeugend. Vor allem heute das auch mit der aramäischen Sprache. Ich frage mich nur, warum in der Exegese heute diese Tatsachen so nicht vertreten werden. Haben Sie auch mit Fachexegeten darüber diskutiert? Und also warum nimmt man immer noch an, dass Markus das älteste Evangelium ist? Und mir war auch neu, dass Matthäus in Aramäisch geschrieben sein soll. Wie stehen Sie also zu den anderen Exegeten? Ich denke da vielleicht an Nilka oder an solche Leute. Warum sind die, also gehen die auf diesen ihren Gedankengang zu wenig ein, oder warum ist er denen nicht bekannt? Also mich hat Ihre Argumentation als Laie, muss ich sagen, irgendwie überzeugt.
Ja, ich danke Ihnen für diese Frage. Diese Frage ist sehr ernst, und der Grund ist folgender. Ich bin tatsächlich der Erste, der diese Ansicht nicht vertritt, sondern auch davon überzeugt ist. Ich habe das ja seit 1963 bis 1993 gearbeitet dran, an dieser Frage der synoptischen Evangelien. Wie sind unsere drei ältesten synoptischen Evangelien entstanden? Und zwar aus dem Grunde, weil ich als ich Exeget geworden bin, nach einer gründlichen Ausbildung, Gott sei Dank, an der höchsten katholischen Instanz, die dazu zuständig ist, am päpstlichen Bibelinstitut in Rom, mit einer Laura, mit Doktorat dazu, habe ich festgestellt, dass diese Deutung der Entstehungsgeschichte dieser drei ältesten Evangelien nach der sogenannten Zwei-Quellen-Theorie, das heißt, das älteste Evangelium ist das Markus-Evangelium und Matthäus und Lukas haben ihre Evangelien so hergestellt, dass sie das Markus-Evangelium überarbeitet haben, anhand von Texten aus einem Werk, das uns nicht erhalten ist, aber das hauptsächlich Worte Jesu enthalten hat. Und so hat man gesagt, also das Markus-Evangelium ist das älteste und Matthäus und Lukas haben das und das gemacht. Ich fand schon erstmals, widerspricht es der uraltesten Tradition der Kirche vom ersten Jahrhundert an bis 1838 hat niemand dieser Tradition widersprochen, dass das älteste Evangelium das Matthäus-Evangelium sei. Der zweite Grund war, als ich dann als Exegete angefangen habe zu arbeiten und die Texte gründlich nicht las, sondern ich musste mich ja fachlich damit auseinandersetzen, habe ich gesehen, dass man den Evangelisten Matthäus und Lukas unheimlich viel, möchte ich sagen, ja, Mutwilligkeit unterstellen muss, wenn sie aus dieser Quelle und aus Markus das gemacht haben, was sie jetzt in ihrem Evangelium haben. Dann habe ich mir schon, das Empfinden war mein, das kann doch nicht sein, dass man mit einem Text, der alte Urtradition, apostolische Tradition darstellt, so umgehen kann. Und dann kam ein dritter Argument hinzu, ein Schüler von Joachim Jeremias, ein berühmter evangelischer Exeget des vergangenen Jahrhunderts, der wurde von seinem Doktorvater auf das Thema gehetzt, überprüfen Sie mal, ob es möglich ist, aus der sogenannten Quelle, aus dem Text der Quelle, die zwei Bergpredigten abzuleiten, die wir bei Matthäus und bei Lukas lesen. Und der hat ein glänzendes Werk geschrieben. Mir ist es 1969 in die Hände gelangt. Ich habe es gelesen, noch einmal gelesen, habe gesagt, das überzeugt mich. Die Zwei-Quellen-Theorie kann nicht stimmen. Und dann habe ich eben angefangen, einen anderen Weg zu suchen und bin dann nach so vielen Jahren zur Erkenntnis gekommen, dass das Matthäus-Evangelium gelesen werden muss, wie ein jedes menschliches Reden, nach dem Grundsatz des Menschenredens, habe ich ja immer wieder betont bei diesem Vortrag, und dass die Texte des Matthäus-Evangeliums nicht in eine Situation sprechen, wie das Markus-Evangelium oder das Lukas-Evangelium, sondern in vier ganz unterschiedliche Situationen. Und diese Erkenntnis habe ich ja erst gewonnen nach 20, fast 30 Jahren Arbeit. Als ich aber fertig war mit meinem Studium und ein wenig schon mit der aramäischen Sprache bekannt gewesen bin, habe ich diese Version, die ich Ihnen jetzt vorgetragen habe, schon entdeckt gehabt und habe sie 1964 in einem wissenschaftlichen Artikel von 50 Seiten in der Zeitschrift des Bibelinstitutes veröffentlicht. Also die haben das damals angenommen als Veröffentlichung, 50 Seiten. Und ich habe sie erst unlängst wiederum gelesen und sage, jawohl, das ist so, wie ich es damals geschrieben habe, bin ich auch heute noch überzeugt davon. Aber wie ist es dann gekommen, dass das nicht anerkannt wurde? Das ist dann nicht anerkannt worden, als ich das 1864 veröffentlichte, hat man mir darauf geantwortet, ja, das ist sehr schön, was der Krämer da schreibt. Ja, das ist eine wunderbare Fantasie, aber das Matthäus-Evangelium ist zwischen 70 und 80 nach Christus geschrieben worden, in griechischer Sprache, und diese aramäische Fantasie ist eine Fantasie. Und damit war ich erledigt. Aber ich habe mich nicht totschlagen lassen, sondern habe weitergearbeitet bis auf den heutigen Tag an der Überlieferung, an der Entstehungsgeschichte der synoptischen Evangelien. Das Matthäus-Evangelium habe ich schon veröffentlicht, das Markus-Evangelium ist fertig im Computer und beim Lukas-Evangelium bin ich in der Hälfte und ich hoffe, dass ich in meinen 85 Jahren noch die Zeit bekomme, um das zu Ende zu bringen. Und dann erst wird eine Diskussion entstehen darüber, denn bisher hat man das einfach auf die Seite geschoben, gesagt, wir wollen uns damit nicht belästigen.
Nun hatte Herr Demel noch eine Frage. Er sagte, es war ihm auch neu, dass Matthäus in Aramäisch geschrieben sein soll. Was sagen Sie dazu?
Ja, das Aramäisch, das heißt, das Ur-Matthäus ist in Aramäisch geschrieben. Es ist aber auch dann weiter noch Aramäisch gewachsen, ob der letzte Abschnitt zwischen 66 und 70, dass der auch noch in Aramäisch geschrieben ist, das kann sein. Es ist wahrscheinlich, dass es auch geschrieben wurde. Aber das Matthäus-Evangelium, das Urevangelium ist ja sehr schnell ins Griechische übersetzt worden. Warum? Weil es doch Judenchristen gegeben hat, die aus der Diaspora kamen und die nicht Aramäisch konnten. Und die brauchten ja auch ein Evangelium, die Christen geworden sind. Und darum hat man das Urevangelium sehr schnell ins Griechische übersetzt. Und als Paulus dann die Heidenchristen, die Heidenvölker bekehrt hat zum Christentum, die brauchten auch ein Evangelium. Dann hat man das griechisch übersetzte aramäische Urevangelium für die Heidenchristen zurechtgemacht. Man hat ja damals das nicht als eine heilige Schrift betrachtet, wo man keine Silbe ändern durfte. Das waren einfach Berichte über Jesus und über seine Taten. Und hat sie für die Heidenchristen zurechtgemacht. Und das ist das griechisch geschriebene Urevangelium, das noch weitgehend erhalten ist bei Markus. Und darum hat man ja auch den Eindruck, Markus ist das älteste Evangelium. Und Lukas hat dieses Evangelium ergänzt mit, wie er selber sagt, mit Texten, denen er nachgegangen ist, den Urtexten aus der apostolischen Tradition, und hat so sein Evangelium geschrieben.
Das heißt also, dass Matthäus in Aramäisch geschrieben wurde, das geht nun auf Ihre Forschung zurück, dass Sie sagen, es kann gar nicht anders sein, denn sonst versteht man nicht, was Matthäus da eigentlich sagt. Es ist uns aber kein Text in Aramäisch auf Papyrus überliefert.
Nein, nicht. Das ist uns nicht mehr überliefert. Es gibt nur eine aramäische Übersetzung des Matthäus-Evangeliums, aber das ist nicht ganz erhalten, sondern nur mehr in Bruchstücken. Aber gerade auch diese Kindheitsgeschichte ist erhalten.
Danke sehr. Wir kommen jetzt von Krumbach nach Hamburg zu Frau Inversen. Grüß Gott, Frau Inversen.
Guten Abend. Grüß Gott, Herr Professor Krämer. Ich habe mit großem Interesse Ihren Vortrag gehört und bin ganz einverstanden und ist mir einleuchtend. Ich habe bloß eine Frage. Mein Neues Testament ist von Konstantin Rösch übersetzt und die Übersetzung ist nicht in Ihrem Sinne. Wie kann ich an ein Buch kommen mit den richtigen Übersetzungen?
Das heißt, das ist schon eine richtige Übersetzung, weil wir haben nur unsere ältesten Texte, die wir besitzen, sind die griechische Übersetzung des Matthäus-Evangeliums. Ja. Und drum, wenn man von dem griechischen Text übersetzt, dann muss man so übersetzen, wie alle unsere Übersetzungen das gebracht haben.
Ja.
Also.
Aber es ist mir so einleuchtend, dass es nicht richtig ist, denn Maria ist ja jungfräulich geblieben, aber der Text zeigt ja eindeutig nein.
Ja.
Also das stört mich. Wo kann ich ein Buch bekommen, was richtig?
Das können Sie nirgends bekommen, weil das nirgends so besteht.
Weil Sie das schreiben jetzt.
Denn da bräuchte man jetzt, Sie können, das ist dann ein Text, ein sinosinaitischer Text, wo nicht das ganze Matthäus-Evangelium, sondern Bruchstücke aus dem Matthäus-Evangelium erhalten sind. Das ist in Aramäisch geschrieben.
Ja, ich verstehe schon. Ich kann das also nirgendwo bekommen.
Nein.
Herr Professor Krämer, haben Sie denn eine Veröffentlichung Ihrerseits, in der das Ganze nahegelegt wird, was vielleicht Frau Inversen dann weiterhelfen könnte?
Was ich veröffentlicht habe, ist, ich habe gesagt, ich habe 1964 diesen Text, da war ich also ein Junge, erst fertig als mit dem Studium, war gerade als Promovent an der Arbeit, habe ich erkannt, dass wir diese Schwierigkeiten verschwinden, wenn man den Text aramäisch liest.
Mhm.
Und habe einen Artikel veröffentlicht in der Zeitschrift des Bibelinstitutes. Und es wurde veröffentlicht in der Nummer 1, Jahre 1964, 50 Seiten, sehr gründlich.
Aber Sie werden keine neue Übersetzung schreiben?
Nein, das heißt, eine neue Übersetzung schreibt man ja nicht. Wir haben die Übersetzungen, nur bei den Erklärungen kann man sich dessen bedienen, was ich Ihnen jetzt da gesagt habe. Mhm. Und wer Aramäisch etwas kann und auch sich überzeugt, dass das, was ich sage, nicht aus der Luft gegriffen ist, sondern dass das von einem Fachmann, der die ja entsprechende Bildung hat, gesagt ist, der kann sagen, ja gut, ich glaube das, ich nehme das an, das hat ein Fundament und das erklärt uns die Schwierigkeit, die uns in diesem Text begegnet. Und wir haben riesige Schwierigkeiten sonst mit diesem Text.
Ja, gut, danke schön.
Danke, Frau Inversen, für die Frage. Auf Wiederhören. Ja,
auf Wiederhören.
Ich denke, trotzdem eine wichtige Frage, auch ein wichtiges Anliegen, denn wenn man auf einmal hört, dass das Ganze sehr stichhaltig klingt, wie Sie das erklären, dann wünscht man sich natürlich einen Text der Heiligen Schrift, ich sag mal unter Anführungszeichen eine Übersetzung, die das auch so bringt, aber wie Sie ja sagen, übersetzen kann man nur, was es in einer anderen Sprache gibt und das ist nun mal Griechisch und das gibt nicht mehr her, als wir eben haben. Nicht?
Eben.
Trotzdem, was aus der Frage von Frau Inversen noch bleibt, gibt es eine Bibelübersetzung, die aus Ihrer Sicht besonders empfehlenswert ist, die, sagen wir mal, dem Sinn besonders nahe kommt?
Ja, nun, ich habe ja hier die Texte zitiert nach der Jerusalemer Bibel.
Mhm.
Die ist ins Deutsche übersetzt. Und da haben Sie gesehen, dass der Übersetzer alle diese Sätze, wo dieses bis das kommt, als Hauptsatz bringt und nicht als untergeordneter Nebensatz. Und wenn man das so versteht, dann kommt der Text heraus.
Mhm.
Nun muss man auch noch berücksichtigen, also wer das Interesse hat an der Entstehungsgeschichte des Matthäusevangeliums, ich habe das ja schon veröffentlicht, nur die 600 Exemplare sind schon längst vergriffen und sind höchstens noch in Bibliotheken zu finden. Ich habe vielleicht noch 10 oder 12 Exemplare. Wenn einer tatsächlich groß interessiert ist, braucht sie bloß an mich wenden, dann kann er eines von diesen Exemplaren bekommen.
Gut, das ist natürlich ein Wort, Herr Professor. Wir werden das nach der Sendung dann noch regeln. Bei unserem Hörerservice in jedem Fall, wenn es da eine Information gibt, ist sie dort zu erhalten. Die Nummer vom Hörerservice gibt es dann im Anschluss an die Sendung. Das ist natürlich ein schönes Entgegenkommen. Herr Professor, wir haben jetzt gerade über die Sprachen der Bibel gesprochen. Jetzt haben wir natürlich nicht nur Exegeten als unsere Zuhörer. Vielleicht könnten Sie mal so einen kleinen Einblick geben, in was für Sprachen sind uns denn die Teile der Heiligen Schrift überliefert? Gibt es noch Teile, die wir wirklich schriftlich in Aramäisch haben?
Ja, also schriftlich in Aramäisch haben wir nicht direkt, aber das Syrische ist dem Aramäischen am nächsten. Und syrische Übersetzungen haben wir.
Syrische Übersetzungen oder noch recht alte Originaltexte, sagen wir es mal so?
Ja, nun, alte Originaltexte haben wir nur in Bruchstücken, wie ich ja gesagt habe. Wir haben also diesen sinosinaitischen Text direkt in der aramäischen Sprache. Das ist aber ein Bruchstück. Und diese Sprache, von der ich jetzt gesprochen habe, die ist ja schon eine Übersetzung aus dem Griechischen, ist nicht also eine Übersetzung aus dem Aramäischen.
Mhm. Das heißt, schon wieder zurück.
Ja.
Das heißt, das Älteste, was uns vollständig zur Verfügung steht, ist definitiv das Griechische.
Das ist das Griechische. Wir haben dann Übersetzungen, das Koptische und so weiter. Das sind aber alles schon dann Übersetzungen aus dem 4. und 5. Jahrhundert, die spät sind und schon auf das Griechische zurückgreifen.
Gilt das jetzt nur für das Neue Testament oder auch für das Alte Testament?
Ja, nun, das Alte Testament ist geschrieben in Hebräisch, bis auf die neuesten Texte, die Bücher der Makkabäer, die sind schon in Griechisch geschrieben. Und wir haben ja das Buch Daniel, was ich erwähnt habe, die ersten 7 Kapitel sind in Aramäisch geschrieben und die weiteren in Hebräisch. Und gerade aus diesen Texten des aramäischen Teiles dieses Buches habe ich ja die Beispiele gebracht.
Das heißt, das ist der Beweis dafür, dass es erlaubt ist, so zurückzuübersetzen.
Erlaubt ist das schon, warum soll das nicht erlaubt sein? Besonders wenn es sich um Texte handelt, die an sich zeigen, dass sie Schwierigkeiten aufweisen, die nicht ursprünglichen Ursprungs sind, sondern die irgendwo durch eine Übersetzung zustande gekommen sind.
Mhm. Nun ging es ja um diesen Ausdruck bis dann. den Sie an dieser Stelle dann ins Aramäische zunächst einmal zurückgedacht haben und von dort her wieder zurück übersetzt haben.
Ja,
jetzt ist natürlich die spannende Frage, gäbe es noch eine andere Möglichkeit, diesen Ausdruck bis dann ins Aramäische zurück zu übersetzen? Denn wir haben ja im Deutschen auch Synonyme für denselben Ausdruck, da können wir uns ja auswählen.
Ja, nur sehen Sie, das ist so, unsere indogermanischen Sprachen, oder wenigstens die ich kenne, das Griechische, Deutsche, Lateinische und Französische und alle die Sprachen, die sind viel differenzierter als die Hebräische und die Aramäische Sprachen. Unsere Sprachen, mit denen kann man vieles genauer sagen, aber dann kann ein Text auch nicht so vieldeutig entstehen oder erscheinen. Weil ich es ganz genau sagen kann. Ich habe ja gesagt, zum Beispiel die Worte, die der Engel zu Josef sagte, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau zu dir, kann man buchstäblich nur in einer Version auf Aramäisch schreiben oder sagen, aber in Deutsch kommt es auf zwei Möglichkeiten heraus. Man kann es nach der Furchthypothese oder nach der Verdachtshypothese lesen.
Mhm. Nun geben Sie uns zum Beispiel jetzt in dieser Sendereihe einen ganz detaillierten Einblick in einzelne Bibelstellen. Wir sind heute durch diese Ausführung des Befehls durch Josef, Befehls des Engels durch Josef hindurchgegangen. Sie als Wissenschaftler haben den Überblick, wenn Sie so auf diese Art und Weise die Evangelien ganz durcharbeiten und andere Bibelstellen, lösen sich dann so ziemlich alle der Schwierigkeiten, die wir so mit den Texten haben? Oder anders gefragt, bleiben da überhaupt noch Schwierigkeiten übrig bei dieser eingängigen Art der Exegese?
Ne, passen Sie auf, das heißt so, die Kirche hat ihre Tradition und ihre Dogmen. Und die Exegese hat ihre Methoden. Und diese versuchen, eine Übereinstimmung zu erreichen. An vielen Stellen erreichen sie sie nicht. Und die Kirche lässt sich durch keine wissenschaftliche Theorie sozusagen einfach ins Boxhorn jagen und das gleich annehmen, was eine wissenschaftliche Theorie sagt. Da muss es schon viel, viel und deutliche Argumente geben, bis sie sagt, jawohl, das nehme ich an, das ist mit meinem Glauben vereinbar. Solange es nicht vereinbar ist, sagt sie nein.
Ja, Herr Professor, herzlichen Dank für die Ausführungen. Ich wünsche Ihnen, Herr Professor, alles Gute und auf Wiederhören. Liebe Zuhörer, herzlichen Dank, dass Sie dabei waren, diese Gedankengänge von Herrn Professor Krämer mitverfolgt haben. In diesem Sinne noch weiter viel Freude mit unserem Programm. Alles Gute, Ihr Peter Sonneborn.